Deutschlandfunk Kultur Feiertag.
Was für eine Fülle. Über die Neuentdeckung des Staunens von Andreas Brauns. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Wer staunt, ist irritiert, fragt, will verstehen. Staunende Menschen beschleicht manchmal das Gefühl, an etwas teilzuhaben, das viel größer ist als sie selbst. Sie wollen hinter das schauen, was sie staunen lässt. So lernen sie dazu, etwa wenn sie über eine Blüte staunen, einen Schmetterling oder einen Baum, der seine Blätter entfaltet. Wer staunt, lässt sich berühren und verzaubern. Wie Maria Annalenen, die sich gar nicht satt sehen kann an der Natur, an dem, was sie in ihrer Nachbarschaft aufspürt. Etwa die Hufeisen-Azurjungfer, eine Libellenart, die ihr beinahe täglich wie ein schillernder kleiner Hubschrauber auf dem Waldweg begegnet. Fast jeden Tag staunt die Eremitin über die Fülle und die Vielfalt der Schöpfung.
Ich denke, das ist eine relativ normale Vorgehensweise, wenn man anfängt, Naturschöpfung zu beobachten und sich darauf einlässt, nicht nur oberflächlich, sondern versucht zu schauen, was sehe ich da gerade, dann komme ich eigentlich ganz schnell ins Staunen.
Maria Annalenen lebt in der Nähe von Ankum in Niedersachsen zwischen Feldern, Wiesen und Wäldern. Nach einem großen Umbruch in ihrem Leben hat sie sich vor knapp 30 Jahren zurückgezogen und die Lebensform der Eremitin gewählt. Schätzungsweise 100 Frauen und Männer gibt es in Deutschland, die so in der Stille zurückgezogen leben. Maria Annalenen wohnt in einer Klause. Es ist ein kleines, bescheidenes Haus ohne fließendes Wasser, in dem sich eine Kapelle befindet. An der Haustür ist kein Name zu lesen. Auf einer kleinen Holzscheibe steht nur Klause St. Anna. Darunter ist eine Dekorfliese befestigt. Darauf ein Willkommensgruß. Die Worte Pax et Bonum. Frieden und Gutes. Die Eremitin verfasst Bücher über Glauben und Theologie, Spiritualität und Umwelt. Ihr Leben beschreibt sie mit einem Wort.
Still, aber sehr intensiv. Also mein Leben ist nicht langweilig, was die meisten Leute ja meinen. Oh Gott, die hat ja immer das Gleiche. Mein Leben ist dadurch, dass es in die Tiefe versucht zu gehen, sehr, sehr intensiv. Aber ich werde auch nicht verschont von Schwierigkeiten, von Schmerzen, von Dingen, die nicht funktionieren. Die gehören zu meinem Leben genauso dazu. Und ich finde das okay, es ist menschliches Leben.
Zum Leben der Eremitin gehören 8 Zwergziegen, eine alte Katzendame und ein Kater, außerdem die Mischlingshündin Cora. Doch obwohl sie ihre Tiere liebt, stehen sie nicht im Mittelpunkt ihres Lebens.
Egal, was ich mache, egal. Ob ich schlafen gehe, ob ich bete, ob ich in eine Messe gehe, ob ich mit dem Hund spazieren gehe oder die Ziegen fütter. Christus ist immer dabei. Er ist mein Leben. Das ist schon so, als wäre man verheiratet und der Mann ist auch immer dabei. Da mache ich mir nicht unbedingt immer die großen Gedanken. Ich muss aber aufpassen, dass ich in dieser Beziehung bleibe, dass das nicht verwässert. Wenn ich viel Arbeit habe, dann muss ich schon darauf achten, dass ich sage, okay, Jesus, ich gehe jetzt mal eben in die Kapelle. Ich muss mal eben wieder durchatmen und gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Das ist unheimlich wichtig. Eremitisch leben ist ja nicht so jemand, der so ständig in irgendwelchen Glorien schwebt. Das ist ein ziemlich dämliches Bild, was es aber früher gab. Sondern das ist ein Mensch, der in der Welt lebt. Abgeschieden, okay. Aber der ist ja nicht abgeschnitten von allen. Wichtig ist nur, das zu tun in dieser absolut intensiven Beziehung zu diesem Christus.
Thank you. Maria Annalenen sagt von sich selbst, dass sie die Vorgänge in der Natur beobachtet, seitdem sie bewusst denken kann. Sie hat schon als kleines Kind oft gestaunt, ohne dabei zu wissen. So hat sie die Ameisen beobachtet, wie sie in einer endlosen Karawane über den Waldboden gekrabbelt sind, um im toten Holz zu verschwinden. Dann hat sie angefangen, genauer hinzuschauen, um zu verstehen, um nachvollziehen zu können, was sich da vor ihren Augen ereignet. Doch oft hat sie sich nur gewundert.
Das ist immer so, also ich sehe etwas und denke, ach, was ist das denn? Habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Dann beobachte ich das, dann lese ich was dazu, dann sehe ich es intensiver. Das heißt, meine Augen werden dann klarer, kann man sagen. Und dann ist das so ein Hin und Her. Ich lese dann vielleicht nochmal nach, weil alles behalte ich sowieso nicht am Anfang. Und dann ist das so ein fortlaufendes Staunen. Und über die Jahre ist das eine große, große Faszination geworden.
Eine Faszination, die für die Eremitin zu ihrem geistlichen Leben dazugehört, weil sie so gelockt wird, sich tiefer auf die Schöpfung einzulassen, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Mehr zu sehen als die Fülle der Grüntöne und das tanzende Sonnenlicht auf den Blättern der Bäume. Als die goldenen Augen der Florfliege und das perfekt organisierte Zusammenleben eines Bienenvolkes.
Wenn ich die Psalmen lese und da lese, dass die ganze Schöpfung Gott lobt, dann ist das logisch, dass ich rausgehe, dass ich mir die Schöpfung genau anschaue und dahinter dann sehe, dass das nicht irgendwie eine willkürliche Sache ist, sondern da steht jemand dahinter, der das initiiert, seit Millionen von Jahren. Wenn die Leute wüssten, was in so einem Baum im Moment passiert, was für ein wahnsinniges Ökosystem da hochfährt, aus einer Ruhephase. Das ist wie ein großes Wirtschaftsunternehmen. Und ich finde das absolut spannend und beobachte solche Einzelteile, wie zum Beispiel einen Baum oder die Pflanzen in meinem Garten. Das schaue ich natürlich jeden Tag drauf. Und dadurch sehe ich auch, was sich verändert. Und das ist etwas, was einen wirklich zum Staunen bringt. Das Staunen ist ja nicht nur einfach die Freude über eine schöne Blüte oder einen tollen Baum oder so, sondern das Staunen will mich dazu hinbringen, zu entdecken, was dahinter steht. Wenn ich Schöpfung beobachte und ins Staunen komme, dann kann es eigentlich nicht anders sein, nach meiner Meinung, dass ich dahinter komme, Gott zu sehen. Er ist derjenige, der das alles initiiert und der mit der Schöpfung mir auch den Impuls gibt, also ich nenne das schon manchmal auch einen Tritt ans Schienbein, das ist nicht immer nett und leicht, was ist das, was mich umgibt, wo ich dazugehöre, denn ich bin ja auch Schöpfung. Und das ist etwas, was fast noch wichtiger ist, als zu erkennen, welche Hummel in welche Blüte fliegt.
Die Eremitin Maria Annalenen kann gar nicht anders, als durch das Staunen über die Fülle in der Natur an Gott zu denken, an seine geniale Schöpferkraft. In der Schöpfung greift alles ineinander. Es ist so etwas wie ein großes System, an dem das eine vom anderen abhängt. Das kann Angst auslösen, aber auch dazu auffordern, umsichtiger zu leben, mitzuleben.
Ich bin Schöpfung, auch wenn ich nur Blumen betrachte oder einen Baum oder so, wenn ich mich darauf einlasse. Und das ist immer das, ich muss mich darauf einlassen. Ich muss mich auf diesen Weg einlassen. Und dann komme ich im Grunde genommen immer bei mir selber an und dann, wenn ich weitergehe, komme ich bei Gott an.
Darum geht die Eremitin immer wieder in die Natur hinaus, um so Gott auf die Spur zu kommen. Ihm, der ihr einfach keine Ruhe lässt. Dem Gott, von dem manche Menschen glauben, er hat sich von seiner Schöpfung abgewandt. Ihnen widerspricht Maria Annalenen vehement.
Gott ist ja nicht weggegangen, hat gesagt, ich überlasse jetzt diese ganze Welt diesen blöden Menschen, die kaputt machen, sondern er ist ja permanent, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, bemüht um uns. Und zwar nicht mit Donner und Strafe und Hölle und Tod und Teufel, sondern mit einem permanenten Werben, mit einem permanenten Schau, wie viel Liebe ich habe, wenn du sie dann bitte annehmen möchtest.
Lange wollte Maria Annalenen, die eigentlich Konstanze heißt, von diesem Gott nichts wissen. Aufgewachsen ist sie in einer evangelischen Familie. Nach der Konfirmation war Schluss mit Glauben und Kirche. Sie hatte keinerlei Interesse daran, und auf die Idee, diesen Gott zu suchen, wäre die ehemalige Sportlehrerin nie gekommen.
Jesus war mir ziemlich Wumpe. Ich wusste zwar, ja, den gibt's irgendwie oder gab's mal oder so, aber ich habe nicht mal mehr das Vaterunser zusammengekriegt. Ich denke mal, der liebe Gott ist auch ein Schalk, sag ich manchmal. Also der wusste ganz genau, wenn die in Deutschland bleibt, die kriege ich nicht. Also mache ich hier ein verlockendes Angebot. Und da in Venezuela, da ist dann ein anderer Raum, dann kriege ich sie. Und das hat geklappt.
1985 ist sie mit einem Freund nach Venezuela gegangen, um dort eine Wasserbüffelfarm mit aufzubauen. Es war das große Abenteuer ihres Lebens, dachte sie damals. Die Arbeit hat sie glücklich gemacht, doch bald haben ihr, einem Büchermenschen von Kindesbeinen an, Bücher gefehlt. Und weil sie keine auftreiben konnte in einer Sprache, die sie verstand, hat sie ihren Chef gefragt.
Hast du nicht irgendwie ein Buch für mich? Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich habe da wohl was, weiß nicht, ob das was für dich ist. Und dann hat er mir ein Buch gegeben über Marienerscheinungen. Als sozusagen ungläubige Protestantin ein Buch über tiefdunkelkatholische Marienerscheinungen zu kriegen, ist schon mal heftig. Ich habe erst gedacht, um Gottes Willen, das ist sowas wie Außerirdische oder so. Dann habe ich aber angefangen zu lesen, dann reizt es mich natürlich doch und fand das am Anfang völlig schräg, dann aber auch irgendwie faszinierend. Und dann kam eine Stelle, wo Maria, und das ist immer das gleiche Setting, Maria erscheint Seherkindern und gibt eine Botschaft. Und diese Botschaft an diese Kinder war, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment hat es in mir geknallt. Ein Riesenknall, als wäre eine Mauer eingestürzt oder ein Vorhang zerrissen. Und ich wusste, diesen Jesus, den muss ich haben. Diesen Jesus, den brauche ich. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man diesen Jesus? Wie geht das? Ich hatte null Ahnung.
Sie sucht zunächst in Venezuela, wo sie katholische Gottesdienste mitfeiert. Dann ist ihr Job auf der Büffelfarm beendet, es geht zurück nach Deutschland. Zurück in ihre Heimatstadt Osnabrück. Dort geht sie, die evangelische Frau, in eine der großen Innenstadtkirchen, besucht regelmäßig die Gottesdienste und empfängt die Kommunion. Außerdem geht sie bei einem Kaplan, einem jungen Geistlichen, zur Beichte, weil sie in Venezuela in dem Buch gelesen hat, wie die Gottesmutter Maria den Menschen die Beichte ans Herz legt. Das geht monatelang so. Doch irgendwann ist Maria Annalenen klar.
Kannst du eigentlich nicht so machen. Und dann habe ich dem Kaplan in irgendeinem Gespräch gesagt, ja, wissen Sie, ich habe da was so rumgeknattert. Und dann dachte er, naja, so eine junge Frau, was wird die schon haben? Liebeskummer oder was? Ich sage, ja, ich würde gern katholisch werden. Und er ist fast mit einem Herzinfarkt aus dem Beichtstuhl gekippt, weil er denkt, die kommt seit Monaten zur Messe, zur Kommunion, zur Beichte und die ist überhaupt nicht katholisch.
Das ändert sich bald. Am 8. Dezember 1986, einem Marienfest, wird sie katholisch. Doch der jungen Frau stellt sich ziemlich schnell die Frage,
was mache ich denn jetzt mit diesem Katholischsein? Ich bin dann bei Klarissen eingetreten in Münster, ein toller Orden mit einer damals wirklich wunderbaren Äbtissin und einer sehr, sehr klugen Novizenmeisterin. Und als Postulantin hat man ja ewig Gespräche, damit man rausfindet, ob man da jetzt hingehört. Die Schwestern haben ziemlich schnell gemerkt, die ist leider nicht für uns berufen. Und meine Novizenmeisterin hat dann gesagt, sie haben irgendwie so einen Hauch zum Einsiedlertum. Ich kannte das nicht, ich hatte keine Ahnung. Aber ich bin dann nochmal bei einer anderen Gemeinschaft gewesen, die so einen Hauch Einsiedlertum dabei hatte. Das hat aber auch nicht geklappt. Und irgendwann habe ich gedacht, so, dann fange ich jetzt selber an.
»1993 beginnt Maria Annalenen zunächst noch etwas zaghaft. Im Jahr darauf richtig, als Eremitin im Bistum Osnabrück. Sie steht zwar nicht im Dienst des Bistums, doch vor 20 Jahren hat sie vor dem Bischof von Osnabrück ihre ewige Profess als Eremitin abgelegt und sich damit verpflichtet zu einem ehelosen Leben, zu Armut und Gehorsam. Eine eher ungewöhnliche Entscheidung, die auch Schlagzeilen gemacht hat. Seit sie zurückgezogen als Eremitin lebt, kommen auch immer wieder Menschen zu ihr mit ihren Lebens- und Glaubensfragen und Zweifeln. Und weil sie in Gesprächen und auch mit ihren Büchern Menschen etwas gibt, muss sie darauf achten, nicht leer zu werden, wie sie sagt. Darum pflegt sie das Gebet in der Kapelle. Aber zu ihrem geistlichen Leben gehört eben auch das Staunen, für das es zweierlei braucht.
Also offenes Herz, klar, das ist das Nonplusultra. Und ich muss ein bisschen Geduld haben. Ich muss gestehen, ich selber bin überhaupt kein geduldiger Mensch. Ich bin ein völlig ungeduldiger Typ. Ich denke, man muss beim Schöpfung beobachten, auch versuchen, sich selbst zu beobachten. Und wenn ich merke, ich sitze da und ich werde unruhig, weil da kommt ja nicht meine Biene zur Blüte oder irgendwie sowas, dass ich dann sage, Moment. Jetzt bleibst du einfach mal 5 Minuten nach der Uhr sitzen und entspannst. Ich mache so ein paar Atemübungen, dann komme ich selber zur Ruhe.
Das stille Beobachten bringt die Eremitin auf die Spur zu sich selbst. Das ruhige Schauen löst vieles, was im Menschen versteckt, verborgen, unsichtbar ist. Es kann aus der Seele aufsteigen.
Die meisten Menschen glauben, Meditieren ist die große, gefüllte, schöne Ruhe und Frieden und so. Das stimmt nicht. Meditation heißt vor allen Dingen erst einmal, egal was ich meditiere, ob ich jetzt ein Bibelvers nehme oder einfach nur versuche, zen-mäßig nichts zu hören, nichts zu spüren, dass ich merke, wie unruhig ich bin, wie viel in mir eigentlich an Vorfällen, an Erinnerungen sind, die mich aus der Ruhe bringen wollen. Und lernen, damit umzugehen, das ist sozusagen der erste Schritt und ein Schritt, der immer wieder passieren muss, wenn ich versuchen will zu meditieren. Dann kann das offene Herz eigentlich wirklich erst seine ganze Wirkung entfalten.
Weil es mehr wahrnimmt, als nur zu sehen. Das Herz selbst ist unruhig, bis aus dem Staunen über die Vielfalt der Natur mehr wird. Etwas in Bewegung gerät. Die innere Einstellung zur Welt kann sich verändern, wenn ich bewusst den Boden unter den Füßen spüre und so erlebe, dass ich getragen bin. Wenn mich die Schönheit einer reifen Löwenzahnblüte, also einer Pusteblume, gefangen nimmt, wenn die Samen mit den filigranen Flugschirmen durch die Luft getragen werden, kann ich nur staunen.
Dann ist das einmal eine Aufforderung zum Danken, aber auch eine Aufforderung, tiefer reinzugucken. Einmal, was schädigt, was darf man eigentlich nicht tun? Und dann aber auch zu gucken, wie sieht es denn mit der ganzen Schöpfung aus? Also wenn ich jetzt höre in den Nachrichten, dass wir auf Trockenzeiten gehen, dann hat das auch den Aufforderungscharakter, was kannst du dazu tun, dass zum Beispiel solche Probleme nicht auftauchen?
Beim Staunen über die Schöpfung spürt Maria Annalena oft genug, wie fragil das System ist, zu dem ein Grashalm ebenso zählt wie der Mensch, der auch im 21. Jahrhundert noch versucht, sich die Erde untertan zu machen, anstatt sie zu schützen. Alles das gehört für die Eremitin zum Drama der Erlösung, wie sie es nennt.
Denn es ist ja nicht so, dass die Welt erschaffen wurde und dann war das alles ganz toll. Sondern das ist ein Projekt Gottes. Und da gehören Fehlschläge, da gehören Dinge dazu, die wir als Leid empfinden, die wir schlimm finden. Und da immer tiefer reinzukommen und zu begreifen, was das ist, diese Welt. Dass die gesamte Schöpfung in einer Entwicklung ist. Und zwar seit Jahrmillionen. Und der Initiator ist der, den ich anbete.